Jakob Bossmann ist Filmemacher und Bühnenbildner aus Wien und Intendant von GlobeArt, einem Verein, der transdisziplinäre, interkulturelle und übergenerationale Begegnungen organisiert. In dieser Ausgabe von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation, erfahren Sie, warum zivilgesellschaftliches Engagement und Kunst zusammengehören und mit welchen Widerständen man zu kämpfen hat, wenn man sich politisch positioniert. Mein Name ist Friedrich von Borries.
Und mein Name ist Thorsten Frehme.
Schön, dass Sie uns heute zuhören.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Frehme und Friedrich von Borries.
Lieber Jakob, herzlich willkommen im Fantasiemuskel.
Danke für die Einladung.
Normalerweise fragen wir zuerst ja immer unsere Gäste, wie sie zur Kunst gekommen sind. Dich wollen wir das andersrum fragen, nämlich wie bist du von der Kunst weggekommen oder losgekommen? Oder wie kommt man dazu, als Filmemacher und Bühnenbildner, also als künstlerisch agierender Mensch, Intendant von einem Verein zu sein, der eher Kunst vermittelt oder gesellschaftsrelevante Fragestellungen auch aus der Perspektive der Kunst zu verhandeln versucht?
Ja, losgekommen und weggekommen bin ich ja zum Glück nicht. Ich glaube, da bräuchte es noch mehr, um mich da wirklich wegzubekommen. Ich höre euch ja regelmäßig und insofern hatte ich mich eigentlich vorbereitet auf die Frage, wie ich zur Kunst gekommen bin.
Ich finde, damit können wir auch anfangen, weil du bist ja Künstler noch.
Ich bin Künstler, ich bin sogar Künstler aus einer Künstlerfamilie, aber der erste akademisch ausgebildete und institutionell eingebundene. Ich habe Bühnenbild studiert, angefangen Filme zu machen, vor allem Dokumentarfilme. Und darüber bin ich auch, wie hast du gesagt, Friedrich, von der Kunst losgekommen, zumindest ein kleines Stückchen weit. Denn GlobeArt hat einen Film von mir gezeigt, dann haben sie sich einen Film von mir gewünscht zu ihrem 20-jährigen Jubiläum. Und in diesem Zusammenhang haben wir beide uns auch kennengelernt, Friedrich. Und daraus ist ein enger Austausch entstanden und dann hat mich Heidi Dobner, die langjährige Intendantin, gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, die künstlerische Leitung zu übernehmen von GlobeArt. Und das fand ich sehr reizvoll. Tatsächlich empfinde ich das aber auch als eine Form künstlerischen Schaffens. Da ist tatsächlich auch viel Management dabei, Kulturmanagement, Anträge schreiben, Budgets machen und so weiter. Aber das Gestalten unseres Hauptfestivals, der Tage der Transformation, das ist für mich tatsächlich auch eine künstlerische Arbeit als künstlerischer Leiter.
Ich glaube, bevor wir, was du ja merkst, uns besonders auch interessiert, GlobeArt, wäre es sinnvoll, kurz darüber zu sprechen, was GlobeArt ist und was ihr da macht, was sich hinter dem Label verbirgt.
Ja, GlobeArt wurde 1997 in Niederösterreich gegründet mit der Idee, Kunst und Wissenschaft in Austausch zu bringen. Und schon unter der Leitung von Heidi Dobner ist da was Drittes dazugekommen, noch nicht konzeptualisiert, aber die Stimmen aus der Zivilgesellschaft, aus dem Engagement heraus, die waren da schon sehr stark. Und als sie mich gefragt hat, ob ich das übernehmen möchte, die Leitung, habe ich gesagt, ja, aber für mich ist das ganz zentral, dass wir die Zivilgesellschaft und das Engagement als dritte Säule in diesen jetzt dann Trialog hereinnehmen. Und wir haben unterschiedliche Formate, Gespräche, Ausstellungen, Theaterstücke, aber eben vor allem ein Festival, das einmal im Jahr im Herbst stattfindet, momentan im Stift Melk. Das sind die Tage der Transformation. Und da geht es ganz wesentlich um diese Begegnung zwischen Wissenschaft, Kunst und Zivilgesellschaft. Und da entwickeln wir Formate der Begegnung, wo es auch darum geht, die unterschiedlichen Felder in der Gesellschaft mit unterschiedlichen Weltanschauungen miteinander in Austausch zu bringen.
Jetzt ist das Stift Melk ja selber ein Ort einer bestimmten weltanschaulich-gesellschaftlichen Grundorientierung als katholische Institution. Spielt das für euch eine Rolle? Ist das ein Zufall? Ist das gerade deshalb besonders spannend? Oder ist das einfach ein schönes Setting? Oder was bedeutet das für dich, für euch, dass das in so einem ehrwürdig, schrägstrich beängstigenden, würde ich persönlich sagen, historischem Setting stattfindet?
Ja, also die Menschen in GlobeArt, die da beruflich arbeiten und auch die Menschen, die sich da ehrenamtlich engagieren, kommen aus den unterschiedlichsten Richtungen. Da sind Menschen dabei, die sind gläubig, da sind Menschen dabei, die sind nicht gläubig, mit unterschiedlichen Weltanschauungen. Was uns verbindet, ist die Freude am Dialog die Orientierung an den Menschenrechten, der Austausch und auch, und das ist jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr wichtig geworden, eine ökologische Orientierung.
Wenn du sagst, Zivilgesellschaft, das heißt, ihr sprecht alle an, die sich dafür interessieren, also die freiwillig zu euch kommen, die ihr einbinden wollt oder ihr motiviert auch dafür, ihr macht Werbung, wie findet ihr euer Publikum?
Das ist eine sehr spannende Frage. Tatsache ist, wir finden es und das auf sehr unterschiedliche Wege. Also zum einen haben wir wirklich sehr renommierte Sprecherinnen aus ganz Europa und auch darüber hinaus. Also Philosophen und Philosophinnen wie Bünschel Hahn oder Eva von Redeker kommen zu uns, stellen ihre Thesen zur Diskussion. Künstlerinnen, wie momentan bereiten wir was vor mit Judith Fegerl, Elisabeth von Samsonow, aber auch Marina Abramovic war bei uns, Tino Segal war bei uns, mit Saraceno haben wir was gemacht. Und das binden wir aber rück immer sehr stark mit Menschen, die sich engagieren, die sich auch regional engagieren. Und das bringe ich jetzt auch als Theater- und Filmmensch sehr stark mit, ist eine erzählerische Grundhaltung. Wir wollen auch von dem Engagement der Menschen erzählen und das in einen Dialog bringen. Also da gibt es dann zum Beispiel im Rahmen von Tage der Transformation bei unserem Festival dieses Format der Protagonistinnen des Wandels. Da laden wir eine Künstlerin ein, Menschen aus der Zivilgesellschaft zu porträtieren. 5, 6 Menschen pro Jahr aus den unterschiedlichsten Richtungen. Das kann jemand sein, der antifaschistische Erinnerungsarbeit macht oder jemanden, der sich im Naturschutz besonders mit der Wiedervernässung von Mooren beschäftigt. Menschen, die mit Geflohenen arbeiten. Die werden porträtiert, ihre Geschichte wird auf der Bühne erzählt und das ist für mich immer einer der schönsten Teile, weil es unglaublich berührend ist und weil es auch erfahrbar macht, wie breit und wie vielfältig das Engagement eigentlich ist.
Also ich kenne ja auch viele Konferenzen und Tagungen, auch durchaus mit verwandten Titeln, sozusagen es geht immer um Transformation oder sehr häufig. Und sehr oft sind ja die Formate doch, dass irgendwelche Expertinnen irgendwelchen Nicht-Expertinnen was erzählen. Und du beschreibst ja einen anderen Anspruch. Das heißt ja noch nicht, dass der erfüllt wird. Also gelingt das oder was passiert da oder was gelingt in dieser Konstellation zu sagen, wir bringen Expertinnen aus der Wissenschaft, wir bringen Spezialistinnen, sage ich jetzt mal, aus der Kunst mit engagierten Laien oder Alltagsspezialistinnen aus dem zivilgesellschaftlichen Engagement zusammen. Kommen die wirklich zusammen oder läuft es halt parallel? Und was passiert, wenn die zusammenkommen oder wenn es noch nicht passiert, was erhoffst du dir, dass passieren könnte, sollte, wenn die zusammenkommen?
Also wir können da ja auch nur von den Rückmeldungen schließen und von unseren eigenen Beobachtungen. Und unsere Beobachtung und auch das deckt sich auch mit vielen, vielen Rückmeldungen, die wir bekommen, ist, dass das sehr besondere Begegnungen ermöglicht. Es ist ja dann doch ein eher überschaubarer Rahmen. Wir reden ja nicht von einem Saal mit 1000 Menschen, sondern da in diesem barocken Setting im Kolomani-Saal im Stift Melk, das sind etwa 250 Menschen, die um eine runde Bühne herum sitzen. Und schon in der Programmierung legen wir das so an, dass nicht an einem Tag die Expertinnen sprechen und am nächsten Tag die Protagonistinnen des Wandels, sondern das ist eng miteinander verwoben. Wir hatten gerade auch in St. Pölten im Rahmen von Tangente eine dreitägige sogenannte Klimakonferenz der Zivilgesellschaft unter dem Titel Tipping Time. Und vielleicht beschreibe ich das einfach. Da war dieses Zelt inmitten eines großen Parks und erst hat die Spoken Word-Künstlerin Katharina Venti Delshad porträtiert, Delshad Bakhari, einen geflohenen Aktivisten, der seit vielen Jahren einen Garten der Begegnung betreibt, neben dem größten, also mitbetreibt, mit anderen Menschen gemeinsam, neben dem größten Erstaufnahmezentrum für Asylwerberinnen in Niederösterreich. Also das ist das größte in ganz Österreich, aber es ist in Niederösterreich verortet. Und das war so ein emotionaler Moment, dass die Musikerin, die gleichzeitig auf der Bühne war, Tränen in den Augen hatte. Und danach hatte ich die Aufgabe, den Übergang zu moderieren, hin zu Friederike Otto. Friederike Otto, eine der Lead-Autorinnen vom IPCC, Attributionsforscherin, eine der wichtigsten Physikerinnen unserer Zeit. Und diese Dinge sind aber miteinander verbunden. Also Klimawandel, Extremwetterereignisse und Migration sind aufs Engste miteinander verbunden. Und das löst sich dann auch ein, also nicht nur dann in der Programmierung, sondern auch danach, in der Begegnung dieser Menschen. Und da komme ich zu der Frage von vorhin zurück, nämlich, wie kommen wir denn zu unserem Publikum? Ein Teil des Publikums kommt wegen Delschat, ein sehr großer Teil, kommt wegen Friederike Otto. Und die begegnen sich dann auch in dem, was wir rund um diese Bühne an anderen Angeboten machen. Workshops, gemeinsam essen, gemeinsam mit Forscherinnen und Künstlerinnen Naturräume entdecken. All diese Dinge kommen da zusammen.
Das Interessante ist ja gerade, dass an vielen Stellen versucht wird, Kunst, Wissenschaft, offenbar verschiedene Dinge zusammenzubringen. Funktioniert das gut? Ist das wichtig? Ist das eine gute Form zu erklären? Oder welche Vorzüge hat die Kunst, welche die Wissenschaft? Denn bei der Wissenschaft merken wir ja auch gerade, wie schwer man sich tut, wenn man die Diskurse verfolgt, weil man es einfach leugnet oder von gefühlten Fakten und gefühlten Wahrheiten, während die anderen verzweifelt dagegen anrennen. Wie gelingt diese Symbiose aus deiner Sicht?
Ich glaube, das ist ganz essentiell, dass wir die großen Herausforderungen unserer Zeit, sei es die ökologischen Herausforderungen, Klimakrise, Artensterben, aber auch die anderen Herausforderungen, Vertrauenskrise, Institutionenkrisen und so weiter, dass wir die nicht in Silos getrennt voneinander behandeln und fachlich voneinander abgetrennt behandeln. Wie gut das gelingt, das ist von Fall zu Fall unterschiedlich, von Organisation zu Organisation unterschiedlich. Auch bei uns gelingt das mal besser und mal schlechter. Das ist, glaube ich, in der Natur der Sache. Aber ich glaube, und das ist hat was mit der Geschichte der Zivilgesellschaft zu tun, insbesondere der österreichischen Zivilgesellschaft, mit der ich mich sehr beschäftigt habe. Ich glaube, dass die gelungenen Kämpfe in der Geschichte der Zivilgesellschaft immer dieses Gemeinsame, von diesem Gemeinsamen geprägt wurden. Also die Verhinderung des einzigen österreichischen AKW-Kraftwerks, also Atomkraftwerks, AKW Zwentendorf, die wurde ja nicht von Biologinnen alleine umgesetzt. Die wurde auch nicht von Linken alleine umgesetzt, sondern es war eine breite Allianz von Wissenschaftlerinnen, von Künstlerinnen, von Maoistinnen und katholischen Religionslehrerinnen aus Vorarlberg, die irgendwie durch das ganze Land angereist sind zu diesen Großkundgebungen. Und diese breite Allianz erst, die war definitiv nicht reibungsfrei, aber erst diese breite Allianz hat dann den politischen Druck entwickelt, den es gebraucht hat, um dieses Kraftwerk tatsächlich zu verhindern. Und das sehen wir auch, wenn wir noch weiter zurückgehen in die Geschichte. Abschaffung der Sklaverei zum Beispiel, Erkämpfung von Frauenrechten. Das waren alles Impulse, die aus der Wissenschaft und der Philosophie kamen, die künstlerisch aufgegriffen wurden, aber die letzten Endes dann von der Zivilgesellschaft in die Breite und in die Wirksamkeit getragen wurden.
Ich glaube, das ist ein Punkt, den ich gerne nochmal einhaken würde, um vielleicht zu präzisieren, was das Spezifische ist. Du benutzt so Begriffe wie breite Allianz, unterschiedlichste Weltanschauungen, Zivilgesellschaft, die auf den ersten Blick Transformation sagen, so in so einer links- bis liberalen Blase sozusagen halt positiv konnotiert sind. In Deutschland gibt es Regionen, in denen 25% der Bevölkerung rechtspopulistische Einstellungen haben. In Österreich mit der FPÖ teilweise ja, wenn ich es richtig im Blick habe, sogar noch höher. Und auch die machen Dinge, die man als zivilgesellschaftliches Engagement beschreiben kann. Auch die versuchen, breite Allianzen aufzustellen hin zum sogenannten bürgerlichen Lager, dem sie sich da selber ja angeblich zuordnen. Auch die versuchen, Gesellschaft zu verändern, nennen das dann vielleicht noch nicht Transformation. Das scheint noch ein links ökologisch besetzter Begriff zu sein, wird vielleicht auch nicht lange dauern, bis auch dieser Begriff gekapert wird. Sagen, ihr habt ja nicht eine maximal breite Allianz. Du hast vorhin gesprochen von antifaschistischem zivilgesellschaftlichem Engagement. Globart hat mal einen Preis verliehen an Carola Rakete, die frühere Seenotretterin und jetzt im Moment in Deutschland auf Listenplatz 2 für die Europawahl für die Partei Die Linke. Also das kriege ich sozusagen noch nicht ganz zusammen. Ja, wie grenzt man sich, wovon grenzt man sich aktiv ab? Wann redet man trotzdem von breiten Allianzen und vielen Weltanschauungen, wenn man vielleicht doch nicht alle im Moment gesellschaftlich hörbaren Weltanschauungen und politischen Gesinnungen vertreten und einbinden möchte? Und was heißt das in einem Land, wo anders als in Deutschland die rechtspopulistische Partei FPÖ ja in Regierungskoalitionen auf Landesebene schon beteiligt ist. Soweit sind wir in Deutschland ja zum Glück noch nicht, aber vielleicht kann Österreich da schon einen Ausblick geben, was in Deutschland vielleicht kommt oder wie man damit umgeht, sich wehrt, trotzdem überlebt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, du hast die Frage in ihrer Schwierigkeit verstanden.
Ja, die stellt sich ja auch regelmäßig. Und tatsächlich ist ja die Frage, ob man, wenn du das so formulierst, ob man da einer Art zivilgesellschaftlichen Romantik auch aufsitzt. Das ist eine schwierige Frage, aber auf der anderen Seite gibt es eine sehr einfache Antwort, nämlich Zivilgesellschaft fußt in unserer Definition auf den Menschenrechten. Das ist ein Konzept, das aus der Philosophie entstanden ist und das die Basis unserer liberalen Gesellschaftsordnung auch bildet. Und wer sich zu diesen Menschenrechten vollumfänglich bekennt, ist Teil der Zivilgesellschaft. Wer sich zu diesen nicht bekennt und zum Beispiel wie die Identitären in Österreich die Türen von Flüchtlingsheimen zumauert, während die Menschen drinnen sind, die gehören für uns nicht zur Zivilgesellschaft. Das ist eine Behauptung. Ich glaube aber auch nicht, das ist nicht mal wissenschaftlich haltbar, dass das Zivilgesellschaft ist.
Ja, zumal die Menschenrechte ja auch in manchen Diskursen als hegemoniales westliches Projekt interpretiert werden.
Eins zu dem,
nicht von Rechten.
Ja, eins
von der postkolonialen Linken.
Eins, zu dem ich stehe. Also es gibt ja auch Grenzen auf der Linken, so wie es Grenzen auf der Rechten gibt, wo man sagt, okay, das ist nicht in Einklang mit unserer demokratischen Auffassung. Und für alles, was dann darüber hinausgeht, das kann man mit ein bisschen Bauchweh sicher noch als Engagement bezeichnen, aber das hat einen Namen und das ist Hass. Und der gehört für mich nicht zu einer zivilgesellschaftlichen Praxis.
Und seid ihr mit sowas in eurer künstlerischen Arbeit auch oder Vermittlungsarbeit konfrontiert mit diesen Protesten, Gegenaktionen? Also sozusagen bei Carola Rakete gab es ja sozusagen auch jetzt sozusagen Kritik ist vielleicht nicht das richtige Wort dafür, ne? Aber Androhungen, Geldkürzungen werden in den Raum gestellt, Unterstützung wird entzogen, gegen Öffentlichkeit, rechte Gegenöffentlichkeit wird produziert. Also wie wappnet ihr euch, wie geht ihr damit um und wofür müssen wir uns hier vielleicht wappnen?
Du meinst, was passiert in Deutschland, wenn die AfD in eine ähnliche Verantwortung kommt?
Aber vielleicht erstmal aus der Praxis, was du als Kunstschaffende vielleicht in Österreich mitbekommst oder wie sich das geändert hat. Wie hat sich bei dir was geändert?
Es gibt natürlich immer da mehrere Phasen und die FPÖ-Regierungsbeteiligung, die auf Bundesebene, hat natürlich auch Schatten vorausgeworfen. Die konnten zum Glück, und das muss man eben auch sagen im Sinne der breiten Allianzen, insbesondere auch durch das Engagement von Konservativen, die vielleicht in der Sachfrage mit unserem Programm an einigen Stellen nicht einverstanden sind, aber in der Ermöglichung dieses Begegnungs- und Diskursraumes sehr, sehr wichtige Dinge ermöglicht haben und geleistet haben. Und Friedrich, du sprichst an, dass du aus den Medien auch mitbekommen hast, dass die FPÖ in Niederösterreich ja in einem Regierungspakt beteiligt ist, nicht für die Kulturagenten verantwortlich und auch sich normalerweise aus den Kulturagenten zurückhält, aber für uns tatsächlich eine Ausnahme gemacht hat und die mit der Kulturabteilung vorgesehene 3-Jahres-Förderung jetzt im Landtag blockieren will. Und tatsächlich heißt das für uns, dass wir kreativ werden müssen. Und wir haben zum Glück ein sehr, sehr klares Bekenntnis der Kulturverantwortlichen des Landes. Und das ermöglicht uns, dass wir überleben. Das heißt aber auch, dass wir auf die Suche gehen müssen nach neuen nach neuen Kooperationspartnerinnen, nach Stiftungen, nach anderen Kulturinstitutionen, die mit uns gemeinsam dieses Projekt Tage der Transformation weitertragen. Das ist nicht angenehm. Aber es zeigt uns vielleicht auch, wie wichtig es ist, dass es diese Räume gibt.
Du sagst gerade für euch eine Ausnahme gemacht. Gab es da einen konkreten Grund, den du benennen könntest, oder ist es sozusagen das Gesamtkunstwerk?
Also wir wissen das nur aus der Kommunikation dieser rechten Gegenöffentlichkeit. Da gibt es ja eigene Zeitungen, eigene Social-Media-Kanäle, YouTube-Kanäle und so weiter. Die stoßen sich tatsächlich vor allem an der Ehrung von Carola Rakete. Viel mehr haben sie sich mit dem Programm aber auch nicht auseinandergesetzt.
Das reicht ja manchmal.
Du hast vorhin ganz am Anfang sozusagen beschrieben, warum du sozusagen diese Rolle als Intendant von Globart übernommen hast, weil du die Gestaltung von Programmen als künstlerische Tätigkeit auch verstehst und dir natürlich dieser inhaltliche Dialog am Herzen liegt und hast sozusagen so nonchalant erwähnt, ja klar, da macht man auch so ein bisschen Kulturmanagement. Jetzt machst du ja nicht nur Kulturmanagement, sondern du musst wahrscheinlich politische Arbeit machen. Du hast gerade beschrieben, wir müssen kreativ werden, um sozusagen auch vielleicht noch andere Fördermittel, andere Zuwendungsgeberinnen zu gewinnen. Da interessieren mich sozusagen zwei Aspekte. Würdet ihr da auch an die Wirtschaft denken, die ja auch ein Interesse daran hat, dass das, was wir Weltoffenheit nennen, was wir Diskursfähigkeit, was du breite Allianzen nennst, also dass es diese Offenheit gibt, sind das auch Akteure, die euch interessieren?
Absolut. Also wir sind ja auch im Vorstand, aber auch über den Vorstand hinaus immer in sehr regem Austausch auch mit Wirtschaftstreibenden, insbesondere auch aus der Gemeinwohlbewegung. Gerade eben bei unserer Klimakonferenz Tipping Time hat ein gemeinwohlorientierter Baumeister, der Erich Lux, ein Stipendium für Aktivistinnen ermöglicht. Also er hat tatsächlich Eintrittskarten gekauft, damit Aktivistinnen die ja ihr Leben und ihre Zeit oft nicht der Erwerbsarbeit, sondern eben anderen Formen von anders gesellschaftlich einbringen ihre Zeit, dass die Möglichkeit haben, da teilzunehmen an diesem Projekt. Und das ermöglicht auch eine Form von Dialog. Das zeigt auch die Vielfalt von wirtschaftlichen Zugängen und der Austausch, und das kriegen wir zurückgespiegelt oder zurückgemeldet von vielen Wirtschaftstreibenden, verändert auch die Unternehmen. Mhm. Das macht uns Mut, uns mit wirtschaftlichen Fragestellungen auch zu beschäftigen, aber umgekehrt macht es auch Mut, in den Unternehmen zum Beispiel in diesen Dialogen teilzunehmen.
Das ist spannend und animierend zu einer Nachfrage, den Dreh auch vielleicht nochmal zu dir als Künstler und zu deinem künstlerischen Schaffen darauf zu lenken, wenn du von Wirtschaft, von Gesellschaft, von Transformation redest. Was glaubst du, wie weit du oder wie weit dir die künstlerische Arbeit hilft und Kunst uns überhaupt helfen kann und auch Unternehmen sozusagen möglichst viel, bleiben wir in eurem Ziel, Zivilgesellschaft zu erreichen und zu motivieren? Nennen wir es mal den Weg der Menschenrechte, den Weg der Vernunft, wie auch immer wir das bezeichnen wollen, mitzugehen. Und spielt das eine Rolle in deiner Arbeit?
In meiner künstlerischen? Das ist eine gute Frage. Für mich hat die Zivilgesellschaft, also einerseits bin ich zur Zivilgesellschaft gekommen als Aktivist. Ich habe vor langen Jahren als Bildungsaktivist die Universität mitbesetzt und habe also da einen sehr lebendigen Eindruck auch bekommen, was es bedeutet, sich als nicht zentral organisierter Haufen, sondern eben als Multitude, das war damals das große Wort, als vielstimmige Bewegung zu organisieren, gemeinsam Visionen zu entwickeln, was das eigentlich bedeutet. Das habe ich da sehr lebendig erlebt. Und bin dann auch im Laufe dieses Prozesses immer mehr auch in die dokumentarische Praxis gekommen. Einer meiner ersten Dokumentarfilme ist damals im Kollektiv auch im Rahmen dieser Besetzung entstanden. Und mein erster eigener Dokumentarfilm über Lampedusa hat dann auch eben viel von zivilgesellschaftlichem Engagement, das auf dieser Insel stattfindet, gehandelt. Nicht ausschließlich, aber eben auch. Und es hat mich sehr berührt. Und im Rahmen eines anderen Projekts, wo es eher um ökologische Fragen ging in der Nähe von Wien, eben da in Niederösterreich, auf der anderen Seite von Melk, auf der anderen Seite der Donau, bin ich auf diese Vielfalt gestoßen an zivilgesellschaftlichem Engagement, von dem ich gar nichts wusste. Das ist ja unglaublich. Und in jedem Stein, den man umdreht, entdeckt man eine andere Person oder eine andere Initiative. Hinter jeder Wegbiegung sind Menschen, die versuchen, dieses Leben da vor Ort zu gestalten und zum Positiven zu wenden. Und das interessiert mich halt als Erzähler, als jemand, der gerne Geschichten erzählt, sehr. Und ich glaube, das ist das, wo Kunst für mich auch eine große Kraft hat. Nämlich, sie macht uns berührbar für die Perspektiven von anderen Menschen. Und mir persönlich liegt das Erzählende da sehr nah. Aber aus der eigenen Kunsterfahrung ist das mit bildender Kunst eben genauso möglich. Es ist mit Musik genauso möglich. Es ist mit fast jeder Kunstform möglich.
Ich würde es gerne nochmal ganz kurz dich bitten, das irgendwie anschaulich zu machen. Und weil ich es mir gerade nicht vorstellen kann, ich weiß, dass du letztes Jahr an der Semperoper das Bühnenbild für Orpheus gemacht hast. Wie finden sich in einem Bühnenbild für Orpheus an der Semperoper in Dresden diese Fragestellungen, über die wir in den letzten rund 30 Minuten gesprochen haben, wieder? Oder ist das ein anderer Kosmos deines Denkens, Fühlens, Handelns, Gestaltens, Lebens, Künstlern sein?
Das ist ein angrenzender Kosmos, aber er hat natürlich auch etwas mit Erzählen und mit Berührbarwerden zu tun. Und natürlich bist du nicht die erste Person, die mich fragt, hey, wie passt das zusammen, jetzt Film und Bühnenbild und dann auch noch irgendwie Selbsttheater machen und jetzt auch noch irgendwie global diskursive Praxis, zivilgesellschaftliche Vernetzung und wie geht denn das alles zusammen? Und für mich hat das was damit zu tun, Räume zu schaffen für Begegnung. Und das ist im Bühnenraum ein sehr konkreter, auch tradierter Theaterraum. Das Theater ist ein Begegnungsraum, den wir seit vielen tausend Jahren leben. Und im Falle unseres Festivals, Tage der Transformation oder Klimakonferenz, Tipping Time, sind das tatsächlich auch physische Räume der Begegnung, die aber ja auch getragen sind von einem Gestaltungswillen, der aber eben den Menschen, die kommen, viel Raum lässt. Und im Dokumentarfilm ist es eben so, dass man einen Raum schafft und dann aber nicht die eigene Vision ins Zentrum stellt, sondern das, was Menschen in diesen Raum mitbringen.
Kannst du da auch ein Beispiel geben? Gibt es einen Dokumentarfilm, an dem du gerade arbeitest, von dem du schon erzählen kannst, oder sind das noch ungelegte Eier?
Das ist gerade noch zu früh, aber das begeistert mich immer und immer wieder, was Menschen eben mitbringen in so eine Begegnung. Und im Kino ist das eine andere als im Theater oder im dokumentarischen Theater im AKW Zwentendorf, wo wir das Theaterstück Gemeinschaftskernkraftwerk tatsächlich dort in diesen Räumen gespielt haben mit Menschen, die damals bei der Verhinderung der Eröffnung dieses AKWs beteiligt waren. Aber die bringen immer etwas mit und dafür muss man aber auch bereit sein, hinzuhören, Raum zu machen. Und da kann die Kunst auch diesen Menschen helfen, ihren eigenen Blick nochmal zu schärfen und Kraft geben. Kraft geben, diesen Weg weiterzugehen. Das ist meiner Meinung nach unglaublich wichtig und zentral und nicht im Konkreten, aber im Gesamtgesellschaftlichen vielleicht auch ein Rezept gegen Radikalisierung, gehört werden, wahrgenommen werden, Anerkennung geben, schützt Menschen davor, sich an die extremistischen Ränder zu bewegen.
Das heißt, wenn man im Künstlerischen oder in den Zukunftsfragen den Begriff der Utopie einbringt, dann ist es eigentlich nicht so sehr dein Begriff im realen Tun, denn du erzählst, du entdeckst die Dinge, die Energie ist da, die Beispiele sind da, aber du bringst sie sozusagen, machst sie sichtbar und motivierst dadurch, also real existierende Utopien in gewisser Weise.
Die Zukunft ist schon immer da, sie ist nur sehr ungleichmäßig verteilt.
Ja.
Ja, du bist ja ein treuer Hörer unseres Podcastes und wusstest deshalb wie wir unseren Podcast beginnen, nämlich mit der Frage nach dem, wie man zur Kunst gekommen ist. Deshalb weißt du sicherlich auch, wie wir normalerweise unseren Podcast beenden, nämlich der Frage nach dem Fantasiemuskel. Möglicherweise hast du dich da auch schon vorbereitet und ich überlege jetzt, ob ich dich noch ein zweites Mal versuche auszutricksen, um was anderes zu fragen oder ob ich das jetzt einfach offen lasse und sage, Jakob, hast du einen Fantasiemuskel? Und wenn ja, was tust du für ihn und was würdest du anderen raten, wie sie den ihrigen vielleicht entdecken und stärken können?
Das ist wirklich eine schwierige Frage. Ich wollte dich eigentlich mal zurückfragen, gibt es auch einen Fantasiemuskelkater?
Ja, es gibt natürlich einen Fantasiemuskelkater, wenn man zu viele von unseren Fantasiemuskeln hört. Aber man erholt sich sehr schnell davon und merkt dann, dass man ihn gestärkt hat.
Ja, also für mich ist der Fantasiemuskel... Das ist etwas, was in der täglichen Arbeit natürlich permanent beansprucht wird. Ja, also es ist wie ein, jedes Projekt ist wie ein Rubik's Cube, wo man aber auch noch zusätzlich jede Fläche selbst gestalten kann. Und so dreht man und dreht man und dreht man und denkt jedes Projekt nochmal von der anderen Seite und nochmal von der anderen Seite durch. Für mich ist der forderndste Teil eigentlich, wo meine Vorstellungskraft am meisten gefordert ist und wo ich wirklich auch gern wüsste, wie man die gerade in diesem Moment die stärkt, ist dann zu entscheiden zwischen all den vielen möglichen Projekten, welchem Projekt widmet man seine Zeit?
Vielleicht würde ich doch zum Abschluss sagen, ich habe deine Frage nach dem Muskelkater ja eben so ein bisschen versucht abzuwehren und die nochmal ernst nehmen und würde sagen, natürlich gibt es einen Muskelkater, man könnte auch sagen eine Erschöpfung. Ich kann mir vorstellen, dass du bei den vielen Sachen, die du machst, auch manchmal erschöpft bist. Und vielleicht ist auch die fast wichtigere Frage, zu sagen, wie gehst du mit Erschöpfung um? Weil das wahrscheinlich viele Menschen, die auch kreativ sind, die viel machen, die viel anstoßen, kennen. Ist das ein Thema für dich?
Natürlich, das erlebt man. Das ist der künstlerischen Produktion, die ja nicht unter einfachen Bedingungen stattfindet, eingeschrieben und das ist auch dem zivilgesellschaftlichen Engagement eingeschrieben. Die Kunst ist, und da braucht es eben, glaube ich, auch eine ganz eigene Form von Vorstellungskraft, bei der Planung die Regeneration mit einzuplanen und auch sich den Raum zu nehmen, sich vorzustellen, was bedeutet das, das nochmal und nochmal und nochmal zu machen. Wir sind ja auch selbst in der künstlerischen Produktion oftmals von einem sehr Produkt- und Output-orientierten Denken auch betroffen. Und man kann sich sehr, sehr viele fantastische Projekte ausdenken. Und der kritische Punkt ist aber, was heißt es dann, dieses Projekt auch zu leben? Und zum Glück kommen aus den Projekten, die ich mache, auch ganz viel, kommt da ganz viel Kraft zurück. Und das hilft gegen die Erschöpfung. Das und schöne Begegnungen mit wunderbaren Menschen.
Ja, dann würden wir dir doch wünschen, dass die Kraft möglichst lange hält und immer wieder da ist und die dich immer wieder nährt. Und wir bedanken uns für dieses hochinteressante Gespräch. Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Fantasiemuskel. Ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.